Begeistert von Gemeinde. Wann wart ihr denn das letzte Mal so richtig begeistert von Gemeinde? Und habt gedacht, klasse, dass es diese Gemeinde hier gibt. Und das Schöne in unserer heutigen Zeit ist ja Begeisterung, du kannst alles messen. Du kannst auch Begeisterung messen bei Menschen. Da gibt es dann Messinstrumente dafür, wie du das hinkriegen kannst. Und der eine Teil ist, und das ist bei uns Deutschen, glaube ich, schon relativ viel, vielleicht ist das bei uns Sylkreiser noch ein bisschen mehr, wenn wir schon mal zufrieden sind. Das ist doch schon mal gut, oder? Wenn wir nicht ganz so viel zum Meckern haben, dann haben wir eigentlich schon viel gekonnt. Ist aber nicht Begeisterung. Begeisterung ist auch nicht ganz schön zufrieden zu sein. Ist auch keine Begeisterung. Begeisterung ist das, wo du sagst, Mensch, das ist so klasse, das möchte ich, dass andere Menschen das auch erleben. Begeisterung ist, wenn du die Bereitschaft hast, davon etwas weiterzugeben und dafür quasi mit dir und deiner Person und deiner Persönlichkeit einzustehen und du sagst, das füllt mich so aus, das finde ich so klasse, das empfehle ich dir. Mit meinem Namen, das empfehle ich dir. Und ich finde das toll, dass es hier Menschen gibt, die so nach außen gehen und Menschen einladen zu uns in Gemeinde. Erlebt Gemeinde, weil ich bin davon begeistert. Ich habe das bei Agnes eben erlebt. Agnes ist begeistert von Gemeinde, dass sie hier sein kann und dass es Gemeinde gibt. Ich habe mich dann gefragt, wie häufig bin ich begeistert von Gemeinde? Ich bin der falsche Botschafter hier heute Morgen, ne? Also weiß ich nicht, dann kann ich mir noch einreden, das hat was damit zu tun, weißt du, wenn du im Ältestenkreis bist, dann siehst du natürlich viel, was funktioniert, du siehst aber auch irgendwie fast alles, was nicht funktioniert und dann ist immer so die Frage, wie begeistert bist du dann in dem Moment, wenn du irgendwie den Blick so darauf hast. Begeistert von Gemeinde. Wir gucken gleich mal rein. Dann gibt es einen zweiten Teil, weil den Predigtext, den wir uns gleich anschauen werden, das ist aus dem ersten Korintherbrief mehr oder weniger die Einleitung. Und ich weiß ja, wer von euch Zeitungen liest. Also ich habe noch Zeitungen, ich habe im Moment irgendwie das Problem, die sammeln sich bei mir unter der Woche und ich lese sie immer alle am Wochenende. Also mir würde auch eine reichen, die müsste dann halt nur dicker sein. Und dann gehe ich schon so vor, ich lese dann immer von der aktuellsten irgendwie rückwärts bis zum Anfang der Woche, weil ganz vieles, deswegen kommt ja auch so dieser Spruch, nichts ist so alt wie die Nachricht von gestern, ne, erledigt sich im Laufe der Woche. Und je mehr ich nach vorne gehe, desto mehr lese ich nur noch Überschriften. Und guck mal, interessiert mich diese Überschrift. Und diesen Vers, also die Verse, die wir uns gleich anschauen, das ist so ungefähr die Überschrift über diesen Brief an die Korinther. Und für mich sind Überschriften total wichtig, weil wenn die Überschrift uninteressant ist, gucke ich schon nicht mehr wirklich in diesen Artikel rein. Und je nachdem, was da für eine Überschrift steht, verstehst du den Artikel unter Umständen auch anders. Also, Überschriften machen einen Unterschied. Jetzt gucke ich mal, ob das Teil bei mir will. Nee. Ja, genau. Ich war genauso gut wie du, aber es hat nichts genutzt, genau. Machst du bitte eine Folie weiter? Danke. Ausgangssituation. Es geht um die Stadt Korinth. Und dann habe ich gedacht, dann bringe ich euch mal was mit, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wo liegt das Ding denn eigentlich? Und das liegt so richtig schön in Griechenland. Ihr seht den einen roten Punkt, das ist Athen, das ist ganz gut bekannt. Ne? Und dann geht es so auf die Halbinsel über und genau in dieser Schnittstelle, Halbinsel da, da lag damals Korinth. Ist heute nicht mehr so viel von übrig, Athen ist größer geworden, Korinth ist kleiner geworden, aber in der damaligen Zeit, als jetzt quasi unser Brief hier quasi stattfand, da war das sozusagen das Logistikzentrum der Mittelmeerwelt. Also sozusagen Kühnonagel von Griechenland. Ja, nur noch ein bisschen mehr, weil die hatten zum einen eine total moderne Infrastruktur. Die Stadt war einigermaßen kaputt. Julius Caesar hat dann gesagt, baut die bitte wieder auf. Und dann haben die 44 vor Christus angefangen, die Stadt erst wieder aufzubauen. Also da gab es jetzt keine denkmalgeschützten Gebäude oder irgendwas, sondern das war alles modern, das war total up-to-date. Da war alles das, was du zur damaligen Zeit nur haben konntest, war in dieser Stadt verbaut. Und dann hatte die eine geniale Lage, das seht ihr dann in dem Moment auch, die hatte zwei Häfen. Die hatte einen Hafen, der ging in Richtung Süden, und die hatte einen anderen Hafen, der ging in Richtung Norden. Und die hatte eine Landstrecke, die kam von Westen, und eine Landstrecke, die ging nach Osten. Also ganz egal, ob du per Schiff unterwegs warst, ob du auf dem Land unterwegs warst, wenn du irgendwo da durch wolltest, es war immer Korinth. Und wenn du dann kaufmännisch fit bist, da kannst du was draus machen. Ne? Das haben die dann auch richtig aufgezogen, deswegen sage ich, also das ist noch viel besser als Kühne und Nagel, weil denen fehlen hier dann doch die Flusswege, um dann auch noch was anlanden zu können. Und diese ganze Stadt war, die war groß, die war reich. Und das ist wie immer, wenn irgendwo Erfolg ist, dann ziehst du auch alle möglichen Menschen an. Also das war so echt Multikulti. Und immer dann, wenn es groß und reich und Multikulti ist, gibt es große soziale Unterschiede. Es gab diejenigen, die konnten vor lauter Reichtum nicht mehr irgendwo hin mit der Kohle, und es gab die anderen, die nichts zu reißen und nichts zu beißen hatten. Dann habe ich festgestellt, es gab sogar ein Verb von Korinth abstammend, nämlich korinthisieren. Hey, lass uns mal korinthisieren, das ist so das zügellose Genussleben, das ist so, dafür sind wir noch da. Genieße das Leben in vollen Zügen, nimm mit, was geht, alles ist wunderbar. Ja, und religiös war da so ein bisschen Wirrwarr, da war so alles Mögliche unterwegs. Unter anderem hatten die eine total tolle Einrichtung für den einen oder anderen Mann. Ne, es gab dann einen Tempel der Liebesgöttin Aphrodite. Da haben sich dann im Umkreis, gab es dann ganze Häuserreihen. In diesen Häuserreihen haben sich dann Liebesdienerinnen angesiedelt und haben dann die Bedürfnisse der dort lebenden Männer immer mal wieder unter dem Aspekt von Liebe und menschlichem Miteinander befriedigt. In dieser Stadt gründet Paulus Gemeinde. In dieser Stadt entsteht Gemeinde, lebt Gemeinde. Und wenn wir die Korintherbrief lesen, es ist eine große Gemeinde, es ist eine lebendige Gemeinde. Und die hat so ein Hauptthema, das zieht sich durch: alles steht mir frei. Ich habe das total kapiert, Gott hat mich von allem befreit. Und wenn ich jetzt von allem befreit bin, dann kann ich ja so richtig loslegen im Leben. Und die hatten dann auch so ziemlich alles, was man nicht gebrauchen konnte. Es gab Spaltungen in der Gemeinde. Also auf uns übertragen würde das heißen, die einen sagen, ich finde den Manuel den coolsten. Die anderen würden sagen, ich finde den und den am coolsten. Und nee, du musst genau auf das hören, was der Christoph sagt, der hat eigentlich immer recht. Ja? Und das war so stark, dass sich wirklich Gemeinde darüber in Gruppen gespalten hat. Ging nicht mehr im Zentrum um Jesus, es ging im Zentrum darum, wer verkörpert denn da eine bestimmte Richtung. Es gab Akzeptanz von Prostitution. Die Männer der Gemeinde hatten das wohl in Teilen auch drauf, dass sie gesagt haben, mein Geist ist total befreit und wenn ich zu einer Prostituierten gehe, dann macht das nur mein Körper. Also mein Geist lasse ich zu Hause, ich gehe hin, wir trennen das kurz voneinander, zu Hause führen wir das nachher wieder zusammen. Ja, und für die war das echt okay. Also die kriegten das so mit der Trennung von Körper und Geist ganz gut miteinander hin. Sie hatten Rechtsstreitigkeiten untereinander, die so weit gingen, dass sie davor auch vor Gericht gegangen sind. Gericht war damals was anderes als bei uns heute. Ich war letztens vor Gericht, ich gehörte zur beklagten Seite. Es gab zwei auf Klägerseite, zwei auf beklagten Seite und den Richter. Damals war das anders. Große Versammlungen, ne? Da war viel Publikum mit dabei. Und dann haben sich die Christen gegenseitig die Köpfe eingehauen, um ihre Rechtsstreitigkeiten zu klären. Beziehungsmäßig gab es auch so das eine oder andere, so war so die Frage um das Thema Ehe. Dann gab es eine ganz besondere Beziehung, da hatte einer eine Affäre, entweder mit seiner eigenen Mutter oder mit der eigenen Schwiegermutter innerhalb der Gemeinde. Götzendienst war was, was bei denen immer wieder vorgekommen ist. Und das war so die Gemeinde in Korinth. Jetzt lesen wir gleich aus dem ersten Korintherbrief. Aber das ist gar nicht der erste Korintherbrief, weil Paulus nimmt innerhalb des ersten Korintherbriefs Bezug auf einen Brief, den er schon mal hingeschrieben hat. Also wir lesen quasi den zweiten und haben den ersten aber nie kennengelernt. Und jetzt ist die Frage, du bist Apostel Paulus, du hast diese Gemeinde gegründet, nimmst alles das wahr, was in der Gemeinde da ist. Und jetzt ist die Frage, wie ist die Überschrift deines Briefes an diese Gemeinde? Da habe ich gedacht, ich mache es gerade mal ein bisschen moderner. Also wie wäre es mit Gemeinde in Korinth vor dem Abgrund? Oder vielleicht Sodom und Gomorra 2.0? bisschen bildzeitungsmäßig, Sexskandal in christlicher Gemeinde. Ein bisschen frommer, das Ende der Gnade ist in Sicht. Wie würdest du einen solchen Brief beginnen? Ich lese mal, wie es Paulus gemacht hat. Die ersten drei Verse sind Legitimation. Wer bin ich eigentlich und warum mache ich das? Dieser Brief ist von Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen wurde und von unserem Bruder Sosthenes. Wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat. In Christus Jesus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat. Alle, die den Namen von Jesus Christus, unseres Herrn, anrufen. So, erstmal Klarheit. Wer bin ich? Wer seid ihr? Jetzt geht's weiter. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Jetzt kommen die Überschriften. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich lag also mit meinen Überschriften kräftig daneben. Und dann gucken wir mal so ein bisschen rein und starten nochmal bei dem Thema Überschriften. Überschriften geben ganz viel von einem Rahmen vor, von einem Verständnis vor und prägen uns auch in Richtung dessen, was wir anschließend verstehen. Oben dieser Rahmen, der steht auf dem Rothaarsteig. Man kann dadurch fotografieren, ne? Also quasi so einen Bilderrahmen mit fotografieren. Und ich habe mich so gefragt, was könntest du auf diesen Bilderrahmen draufschreiben? Du könntest draufschreiben: Guckt sie euch noch mal an, bevor auch diese Bäume vom sauren Regen nach und nach ihre Blätter verlieren werden. Was würdest du sehen? Du könntest auf den Rahmen draufschreiben: Guckt euch an, Gottes wunderbare Schöpfung. Du könntest draufschreiben: Genießt den Ausblick und sei ganz bei dir. Ich glaube, dass es ganz viel ausmacht, was so an Überschrift da drauf steht. Und wenn du diese Überschrift wahrnehmen würdest und du würdest durchgucken, du würdest ganz viel von dem sehen, was die Überschrift hier mit auf den Weg gibt. Und ich glaube, das ist was, was Paulus gewusst hat. Es geht ganz stark darum, welche Überschrift er ihnen mit auf den Weg gibt. Und das ist so ein erster Teil auch der Beobachtung. An wen schreibt er denn jetzt? Da wäre mir wahrscheinlich hier vorne irgendwie der Füllfederhalter abgebrochen, ne? Also hier irgendwie der Gänsekiel, mit dem er damals geschrieben hat. Er schreibt an die Heiligen in Korinth. Er schreibt nicht an die Vollpfosten. Er schreibt nicht an diejenigen, die gerade mal dazu führen, dass Christus ein total schlechtes Zeugnis ausgestellt bekommt. Er schreibt an die Heiligen in Korinth. Und das macht er gleich zweimal. Und ich bin überzeugt davon, dass das kein Irrtum war, sondern das ist die ganz grundsätzliche tiefe Überzeugung. Gemeinde Gottes ist Gemeinschaft der Heiligen. Wir haben eben im Glaubensbekenntnis genau das bekannt. Und das ist auch genau dann der Fall, wenn alles drunter und drüber geht, so wie das in Korinth der Fall gewesen ist. Dann ist es trotzdem Gemeinschaft der Heiligen. Und dann macht er ganz deutlich, was Gemeinde auch ist. Da ist Gott der Ursprung. Und in diesen ersten 9 Versen, die ich gelesen habe, geht es 4-mal um Gott. Und danach geht es 9-mal um Jesus Christus. Rebecca macht das ganz bewusst, immer am Anfang des Gottesdienstes, wer darauf achtet, zu sagen: Ich begrüße heute denjenigen, weshalb wir hier sind. Jesus ist genau dieses Zentrum und dieses Zentrum malt er in der Überschrift auch ganz bewusst den Korinthern nochmal vor Augen. Es ist ganz egal, wie es gerade läuft. Ihr seid die Heiligen, Gott ist der Ursprung, Jesus ist das Zentrum. Das ist die Überschrift von Gemeinde. Egal, was wir darin wahrnehmen oder sonst irgendwas. Und für diese Gemeinde, da kann ich begeistert sein. Ich kann begeistert sein, dass Gott das wollte. Ich kann begeistert davon sein, dass er sowas Tolles für uns vorhält. Und ich kann begeistert sein davon, dass es Gemeinde in Rodenbach gibt, dass es hier Heilige gibt, die sich vielleicht auch mal als Vollpfosten verhalten, die vielleicht auch ihre Schwächen haben. Und trotzdem kann ich bei alledem, was passiert, davon begeistert sein. Ja, und welche Überschriften hat er jetzt für Korinth? Neudeutsch, it's all about Jesus. Es geht um Jesus im Zentrum dessen, was betrachtet wird. Gnade ist das zentrale Thema. Die Gemeinde hat eine Vollausstattung. Gucken wir uns gleich noch an. Ich durfte mir einen neuen Firmenwagen bestellen. Und dann ist das ja immer so, dann liest du dieses Autoplättchen, dann guckst du, was ist Serienausstattung, was ist noch Sonderausstattung. Hey, hier sind alle Kreuzigen gesetzt, Vollausstattung. Brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen, alles mit drin. Er, Gott, Jesus, Heiliger Geist, tut alles. Die Gemeinde tut nur eines. Ich habe gar manches Mal den umgekehrten Eindruck. Herausfordernd, Gemeinde ist erwartende Gemeinde. Und das Letzte, wir sind berufen zur Gemeinschaft und zur Teilhaberschaft. Und wenn es so wichtig ist, wenn man eine Gemeinde schreibt, wie sind denn die Überschriften für diese Gemeinde? Ich bin begeistert davon, ihr seid Heilige und alles das, was dort steht. Dann trägt jeder von uns auch eine Überschrift über seinem Leben. Es ist die Frage, was ist die Überschrift über dein Leben? Zum Schluss gehe ich nochmal so ein bisschen drauf ein, vielleicht könnt ihr schon mal ein bisschen gedanklich drauf rumkauen. Was ist die Überschrift über deinem Leben? Was steht über deinem Bilderrahmen, wo in der Mitte dein Bild ist, wo irgendjemand draufschaut und oben drüber lesen kann, was auch immer? Gehen wir tiefer rein. Hier begegnet sie uns wieder, die Gnade. Jetzt könnte man sagen, haben wir schon wieder. Ne? Das haben wir ja im letzten Jahr ganz stark uns angeguckt, Lutherjahr und alles Mögliche und allein die Gnade und dergleichen mehr. Ich bin überzeugt davon, es gibt Sachen, die kann man gar nicht häufig genug sagen, weil unser Verständnis immer noch ein verkehrtes ist. Nach diesen Versen legt Paulus übrigens auch mit der Gemeinde in Korinth so richtig los. Da kriegen die schon den einen oder anderen richtig vor den Bug geschossen, im Sinne von, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das kommt schon. Und dann sind wir, und ich glaube, das ist das erste große Missverständnis, was wir haben, und das ist eine Überschrift nochmal anders für Gnade. Gnade kann nicht neben Schuld existieren. Gnade ist nicht das, wo Gott sagt, pass mal auf, ich gebe dir ein Geschenk, aber wenn du dich nicht vernünftig benimmst, zack, ist wieder weg. Das haben wir bei den Kindern schon mal so. Ne? Weihnachten, wenn es danach ein Tohuwabohu gibt, dann sammeln wir die Dinger wieder ein, wenn es dazu führt. Oder aber, das kriegst du aber nur wenn. Gnade ist Geschenk. Und Gnade ist kein Geschenk, wo Gott anschließend wieder sagen kann, und wenn du dich so doof verhältst, wie das ein oder andere, was wir im Korintherbrief noch lesen können, dann ist wieder weg. Dann ist Geschenk wieder weg. Das ist nicht die Gnade Gottes. Jetzt kommt mein Part. Ich habe mir schon überlegt, ob das was mit Finanzen zu tun hat oder so. Also ich kann das erstmal hinnehmen, dass Gott mir diese Gnade und die Vergebung schenkt. Und ich muss immer wieder damit kämpfen, dass ich mich anschließend in keinem Schuldnerverhältnis befinde. Was ist dein Dienst, den du in Gemeinde tust? Ist es eine Rückzahlung von einem gewährten Gnadendarlehen? Ist es ein Einzahlen auf ein Konto, um da irgendwas dagegen halten zu können? Wir schulden Gott aus Verpflichtung für sein Geschenk erstmal gar nichts, aus Dankbarkeit alles. Und das Dritte, ich habe mir gedacht, das können wir mal einführen, oder? Ehrenmedaille, besondere Verdienste der FEG Rodenbach nach 25 Jahren, 40 Jahren oder sonst irgendwas, irgendwelche Jubiläen, die man dann noch an der Stelle feiern kann. Gnade ist kein Angebot für die guten Menschen. Und das ist ja auch eine Diskussion, die wir häufig führen. Wo ist es moralisch gut, wo ist es moralisch nicht gut? Es ist kein Angebot für die moralisch vermeintlich guten Menschen. Weil wenn jemand wirklich schuldfrei leben würde, das, was Jesus geschafft hat, dann brauche er anschließend auch keine Gnade mehr. Gnade brauche ich genau dann, wenn es nicht gut läuft. Und deswegen die Überschrift auch bewusst von der Folie und das, was im Bibeltext drin steht: ohne Gnade ist eben alles nichts. Jetzt komme ich zu meinem neuen Dienstwagen. Die Vollausstattung der Gemeinde. Bewusst auch, mit Gottes Gemeinde ist Bund, da komme ich gleich nochmal drauf. Jetzt müssen wir uns nochmal kurz in die Situation damals versetzen. Wir sind in Griechenland. Jetzt sagen wir ja immer, die Deutschen, das ist das Volk der Dichter und Denker. Ich weiß nicht, ob wir genug Griechen importiert haben, aber eigentlich waren die das damals, ne? Also die Griechen waren das Volk der Dichter und Denker. Und dann geht es darum, dass hier Paulus schreibt, ihr seid reich ausgestattet in allem Wort. Und für Wort steht jetzt gar nicht mal direkt das biblische Wort, sondern steht Logos, und das meint mehr dieses, ihr habt eine reiche Ausstattung an Leuten, die echt gut reden können. Und das war in der damaligen Zeit was. Das ist ungefähr in der heutigen Zeit so, als hättest du beim Auto, was weiß ich, für eine Sonderausstattung mit der neuesten Technik oder sonst was. Also du musstest wirklich geschliffene, gute Redner haben. Und den Bibeltext, den ich eben verlesen habe, so diesen Kerntext, der bei uns über 5 Verse geht, das waren damals 2 Sätze. Ewigkeitssätze. Ja, 2 Sätze. Da ging es darum, wirklich darum, kannst du richtig gut reden? Und wenn du das gut kannst, dann kannst du Erkenntnisse, die du hast, auch ganz gut in Worte fassen. Kannst es ganz gut weitergeben. Und da geht es, Paulus, drum, wenn Gott eine natürliche Begabung, die jemand hat, da kann jemand vernünftig geradeaus reden, mit seinem Heiligen Geist durchsetzt und dieses Wort kommt von Gott, dann kommen Worte dabei raus von Weisheit, von Erkenntnis, von Prophetie, von Dankbarkeit und von Anerkennung. Und darin war diese Gemeinde reich, sie hatte tolle Redner. Nur gut reden zu können, hat damals bei den Griechen nicht gereicht. Du musst es irgendwie auch so ein, der hat es auch im Intellekt voll drauf sein. Du musst es so ein richtiger Denker sein. Du musst es Fragen stellen, die normale Leute nicht so unbedingt stellen. Und die haben dann auch so gerne philosophische Debatten geführt. Ne, kann man das kleinste Teilchen nochmal teilen? Und was geht denn dann, um, wenn ich das wüsste? Und wie geht's denn weiter? Da ging es ganz stark auch darum, und das hat sich auch in die Kultur der Gemeinde übertragen, also so wirklich stark nach Erkenntnis zu forschen. Und Paulus macht hier dann auch klar, in der Erkenntnis geht es um zweierlei. Wenn ihr glaubt, ihr seid so klug, dann werdet ihr diese Botschaft nicht verstehen. Das führt er später auf. Weil die Botschaft vom Kreuz, die ist total widersinnig. Die ist nicht logisch, die ist nicht philosophisch. Das ist keine Botschaft, wo jemand sagen würde, boah, da hat sich aber jemand was Tolles ausgedacht. Sondern eigentlich ist sie in menschlichen Augen töricht, sie ist dumm. Aber wenn ich das akzeptiere und nutze dann mein Intellekt dafür, um in dieser Schrift zu forschen und zu gucken, was hält Gott für mich bereit? Wir waren gestern im Auto miteinander unterwegs, dann hat Rebecca noch gesagt, das ist toll, da bist du so lange mit Gott unterwegs und du entdeckst immer noch was Neues. Ja? Und diese Erkenntnisse zu haben und weiterzugeben, das ist ein Reichtum von Gemeinde. Und dann kommt noch was mit dazu, dann kommen die Geistesgaben Gottes mit dazu. Von Rebecca geklaut vor einiger Zeit der Spruch, Vergleichen ist der Beginn der Unzufriedenheit. Das hast du gesagt, kannst du dich mir gar nicht erinnern, war gut, gell? Ja, ja. Das haben aber die Gemeinde in Korinth gemacht. Die waren nämlich mit ihrem Paulus einigermaßen unzufrieden. Weil der war gar nicht so der tolle Redner. Der erschien irgendwie auch nicht so wie der tolle Philosoph. Und deswegen gab es dann eben auch die Diskussion in den Gemeinden, da gab es dann eben auch dieses Rumgucken, was haben denn eigentlich andere? Und dann ist ja die Frage, welche Gemeinde kann sich denn davon freimachen? Was haben die denn jetzt gerade? Oh, guck mal, und die haben das im Bereich Anbetungsteams oder die kriegen die Gottesdienste hin oder die haben die und die Arbeiten, wie toll ist das denn? Und die Aussage hier, und deswegen ist Gemeinde auch bunt, ist, Gott versorgt seine Gemeinde mit den Gaben, die die Gemeinde vor Ort braucht, um ihren Auftrag nachher auch erfüllen zu können. Und wenn man in die unterschiedlichen Briefe reinguckt, die Paulus geschrieben hat, könnte man durchaus sagen, jetzt sind wir mal im Vergleichen. Korinth war eine super Vollausstattung. Dagegen waren die in Rom ein bisschen schwächer unterwegs. Die hatten nicht so alles im High Fly, sondern die mussten auch mal so mit Mittelding irgendwie klarkommen. Aber Korinth war schon richtig super voll ausgestattet. Da war also alles mit dabei, von den Geistesgaben, Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, Heilung, Wunder, Prophetie, in Sprachen reden können. Und die hatten eher nachher das Problem, dass Paulus ihnen sagen musste, hey, das ist ja so cool, dass ihr das alles habt, aber guckt, dass ihr das sinnvoll einsetzt und nicht einfach nur, um euch daran zu berauschen und euch selbst toll zu finden, dass ihr das alles könnt. Und im Ergebnis aus diesen drei Themenfeldern, er sagt, ihr seid reich im Wort, ihr seid reich in der Erkenntnis, ihr seid reich an Geistesgaben, soll eines entstehen. Holt euch diese Erkenntnis aus Christus, nutzt diese Gaben, diese göttlichen Gaben und Kräfte und dann habt ihr ein vollmächtiges Wort. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass es bei uns in der Gemeinde passieren kann. Ein vollmächtiges Wort, wo man wirklich merkt, hey, das ist wirklich von Gottes Geist in irgendeiner Form bekräftigt, befähigt, weil das baut nachher Gemeinde, das baut Menschen auf und das ist auch das, was Menschen dazu ruft, in Gemeinde zu kommen und ihr Leben mit Jesus zu führen. Gut reden können reicht nicht, viel erkennen können reicht nicht, viele Talente zu haben reicht nicht. Erst dann, wenn Geist Gottes durch alles durchgeht, kannst du damit echt was anfangen. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe viel mit Genossenschaften zu tun. Und da gibt es den schönen Spruch, und den finde ich total klasse, was einer nicht kann, das schaffen viele. Und ich finde, das ist ja auch ein toller Spruch für Gemeinde, oder? Was einer nicht kann, das schaffen viele. Weil diese Gemeinschaft, die wir hier haben, die hat doch viel Kraft. Die hat doch viel, was sie machen kann. Wenn wir einen Gottesdienst feiern, so wie heute, ich habe eben einfach mal nur durchgezählt, ja? Da stehen 8 auf der Bühne, machen Musik, es sitzen 3 hinten, kümmern sich um die Technik, vorher haben welche Kaffee gekocht, dann geht der Beutel durch die Reihen, nachher wird's Geld gezählt und es wird verbucht, es wird eingeladen auf der Homepage, es entsteht ein Gemeindebrief. Du hast paar 20 Leute jeden Sonntag, damit hier ein Gottesdienst stattfinden kann. Finde ich total begeisternd. Ja, woanders müssten wir immer ein halbes Jahr Vorlauf haben, damit einmal so eine Veranstaltung funktioniert. Das geht hier irgendwie permanent. Ist doch so. Was einer nicht kann, das schaffen viele. Unser Bibeltext sagt uns, ja, ihr sollt auch viel miteinander machen. Das ist überhaupt nichts Verkehrtes. Aber das, worauf es ankommt, das schafft ihr alle nicht. Das schafft nur einer. Und wenn man den Bibeltext jetzt liest, den Paulus hier geschrieben hat, mit was tut Gott und was tut Jesus und was tut die Gemeinde, dann können wir das mal durchgehen. Dann ist es das Erste, dass Paulus sagt, hey, Gott beauftragt seine Zeugen. Er hat diesen Paulus beauftragt und hat gesagt, geh nach Korinth und bezeuge dort, dass ich meinen Sohn in diese Welt geschickt habe, dass er für euch gestorben ist und dass ihr ein Leben mit ihm führen sollt. Gott beruft auch, kann keiner selbst machen, kann keiner sagen, hey, ich wollte schon immer mal und sonst was, sondern er beruft, er sagt derjenige, hey, willst du? Und wenn du dein Ja dazu gibst, dann ist er derjenige, der befestigt. Und dieses Befestigen hat für mich 2 Bilder. Ich habe bei euch oben rechts eins mitgebracht, weil ich war schon so manches Mal in den Bergen unterwegs auf einem Klettersteig. Und da ist es total cool, wenn du ein Klettersteigset anhast. Und hast deinen dicken Karabiner an irgendein dickes Seil oder an einen dicken Haken im Fels angehakt. Weil so manches Mal guckst du links runter, guckst du rechts runter, manchmal siehst du auch rechts runter gar nichts mehr. Links runter weiß, ist auch egal, ist auch vorbei, wenn du da jetzt runter machst. Und dann ist es total gut, wenn du befestigt bist. Und dieses Wort befestigt, was Paulus hier verwendet, das kommt aus der Gerichtssprache. Und dieses Befestigen meint, das ist jetzt gültig, das ist wirksam und es gibt keine höhere Instanz mehr, die das widerrufen kann. Er hat die Korinther befestigt in Gott. Er schenkt die Gnade, er gibt den eben beschriebenen Reichtum in Wort und Erkenntnis, die geistlichen Gaben. Er gibt auch Kraft. Was mich eben tief beeindruckt hat von Agnes, war so dieses Berichten dann aus den Krankenhäusern von den Untersuchungen. Woher hast du nur diese Ruhe? Das ist diese Kraft, die Gott gibt. Und dann kommt das Befestigen nochmal. Weil genau in den Phasen des Lebens, wo es überhaupt nur unrund läuft, wo du dann die Frage bist, hast du überhaupt noch den Halt? Kannst du alleine am Berg über diesen schmalen Grat gehen? Da hast du genau diese Befestigung, wo er sagt, ganz egal was passiert, ich halte dich fest. Das ist gültig, das ist wirksam. Ganz zum Schluss macht er uns frei von jedem Tadel. So diese Vorstellung, wir kommen in den Himmel, da kriegen wir erstmal 100 Seiten vorgelesen, reichen ja nicht von dem, was alles schiefgelaufen ist in unserem Leben. Wenn wir einmal vor Gott stehen und Jesus steht mit dabei, wird er sagen, hey, ohne Tadel. Meine Gerechtigkeit habe ich ihm, habe ich ihr gegeben, ohne Tadel. Und dann sind wir ganz häufig, dass wir sagen, wir sind berufen zur Gemeinschaft. Das stimmt auch, wir sind berufen zur Gemeinschaft. Aber eigentlich steht da was, jetzt sind wir mal wieder so ein bisschen im Gesellschaftsrecht unterwegs, da steht eigentlich Teilhaberschaft. Und ich bemühe jetzt nochmal Genossenschaft. Ich bin Genosse. Ich habe Mitgliederanteile. Ein Teil dieser Bank gehört mir. Ich kann nicht genau sagen, welcher Teil dieser Bank mir gehört, aber ein Teil dieser Bank gehört mir. Ja, definitiv. Ein Teil des Reiches Gottes gehört dir als Kind Gottes. Ein Teil von Jesus gehört dir als Kind Gottes. Und deswegen sind wir auch gemeinsam ein Leib. Und das ist genau das, was wir im Abendmahl miteinander feiern. Wir sind nicht nur berufen, irgendwie mal Gemeinschaft miteinander zu haben. Teilhaberschaft ist mehr. Mir gehört ein Teil. Dir gehört ein Teil des Reiches Gottes. Zum Schluss kommt noch eines, was, glaube ich, ganz wichtig ist in Zeiten im Leben, wenn man den Eindruck hat, es läuft gerade gar nicht, das ist das Thema Treue. Und dann ist wieder die Frage, wer ist denn treu? Mal die Korinther in der Situation, überschaubar. Und dann steht da, Gott ist treu. Das ist etwas, das würden wir sofort bejahen. Im Urtext steht etwas, was dem Kunden nach aus meiner Sicht stärker ist. Da steht, treu ist Gott. Das ist aus meiner Sicht deswegen stärker. Gott ist treu, dann kannst du auch treu sein, du bist treu und sonst noch jemand ist treu. Aber hier ist die Aussage wirklich, und treu ist Gott. Und das ist das, was Gott, als Jesus Christus, als Heiliger Geist, alles für seine Gemeinde tut. Alles. Das, was da steht. Und der einzige aktive Part, den man in den ersten Versen überhaupt lesen kann, ist, und die Gemeinde ist erwartende Gemeinde und wartet sehnsüchtig auf den Tag, da Jesus wiederkommt. Na ja, rocken Sie es, was ein Ding, oder? Jetzt hast du schon viel zu tun, eigentlich nur eines. Wartest du sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus wiederkommt? Es schwankt. Es ist im Moment nicht so ganz hoch ausgeprägt. Es hat viel damit zu tun, wie es gerade im Leben läuft. Ne, wenn es gerade gut läuft, ist die Sehnsucht nicht so hoch. Wenn es gerade mal ganz doof läuft, könnte ich sagen, Herr Jesus, jetzt gerade mal. Aber das meint eine Grundhaltung, mit der man im Leben unterwegs ist. Es geht wirklich darum, diese Vorfreude zu haben. Und vielleicht nehmt ihr als Beispiel etwas. Stellt euch vor, es will euch jemand besuchen, den habt ihr ganz lange tatsächlich nicht gesehen und ihr freut euch echt wie Bolle darauf, dass der kommt. Und der sagt euch, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber irgendwann in nächster Zeit bin ich bei dir. Und dann stelle ich mir das so vor, da würde dann immer mal, dann bist du am Leben, am Arbeiten, am Tun, dann würdest du mal gucken, kommt er gerade. Dann bist du wieder am Leben, am Arbeiten, am Tun, dann guckst du wieder, kommt er jetzt gerade. Und da ist so eine richtige Freude, wann ist es denn endlich soweit? Und das meint diese echte Erwartung. Es ist eine freudige Erwartung, aber es ist auch eine aktive Erwartung. Und die wünsche ich mir für mich persönlich zumindest noch mehr, als ich sie zum jetzigen Zeitpunkt in mir trage, in dieser freudigen Erwartung zu stehen. Ich komme nochmal zurück auf die Überschriften. Und ich habe am Anfang gesagt, jeder von uns hat irgendwie eine Überschrift über seinem Leben. Mit der Frage verbunden, und was ist denn deine? Ich habe mir mal so welche ausgedacht. Ich finde oben rechts, das ist die Überschrift des Dorfes. Was sollen denn die Leute denken? Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen wirklich ihr Handeln danach ausrichten. Wenn ich jetzt das und das tue, was sollen denn die Leute denken? Wenn ich das und das tue, was sollen denn da die Leute denken? Und wenn das passiert, was sollen denn da die Leute denken? Was sollen denn die Leute denken? Ich glaube, kann für den einen oder anderen, gerade im Dorf groß geworden, eine prägende Überschrift fürs Leben sein. Butterfly, ich weiß nicht, ob es genau der Titel gewesen ist von Du bist nicht genug, du bist nicht gut genug. Damit laufen auch, glaube ich, viele Menschen durchs Leben. Immer so in dem Eindruck, es reicht nicht. Egal, was du tust, wird jemand da kommen und wird sagen, na, die A-Note war noch ganz okay, aber spätestens in der B-Note hast du versagt. Irgendwie, das ist einfach nicht genug. Ich denke dann immer so an meine Kinder und bei mir, weil ich neige schon mal zu, jetzt passt doch an der Stelle mal auf. Ja? Und so immer das, wenn du etwas tun willst, schon so denken, wo kommt jetzt derjenige, der sagt, jetzt passt doch an der Stelle mal auf. Ich weiß, dass viele in christlichen Gemeinden mit dieser Frage schwer zu hadern haben. Das Ende der Gnade ist in Sicht. Lebe ich mein Leben jetzt gerade noch so, wenn es jetzt vorbei wäre, dass ich wirklich Gnade finden würde? Ist es jetzt gerade gut? Muss ich jetzt noch irgendwas tun, damit ich ganz sicher sein kann, dass es in dem Moment ausreichend ist? Und aus meiner Sicht ist die Überschrift, die Paulus hier gibt an eine Gemeinde, auch eine Überschrift an die Leben von Gemeindemitgliedern. Und dann nehme ich nochmal davor das, was er dieser Gemeinde in Korinth zugesagt hat. Er hat gesagt, ich habe dir persönlich meine Zeugen gesandt. Ich habe dich berufen in eine Gemeinschaft mit mir. Und ich habe dich befestigt, dauerhaft, unwiderrufbar, wirksam. Ich schenke dir meine Gnade. Ich rüste dich aus mit all dem, was du brauchst, mit meinem Wort, mit der Erkenntnis. Ich gebe dir geistliche Gaben, die hast du vorher gar nicht gehabt. Du kriegst eine Kraft von mir, die kannst du nirgendwo anders herbekommen. Und wenn es ganz schwierig wird, sei sicher, ich befestige dich bis zum Ende, egal was passiert. Und ich mache dich frei von jedem Tadel. Du wirst untadelig, ohne Runzeln, ohne irgendwas vor mir stehen, befreit durch meinen Sohn. Und du bist nicht nur berufen zur Gemeinschaft, du kannst nicht nur Gemeinschaft mit mir haben. Ich gebe dir heute schon einen Teil meines Reiches. Du bist Teilhaber. Und egal, was deine Treue macht, du kannst sicher sein, treu ist Gott. Und wenn das so ist, dann will er die Überschriften für unser Leben niemals. Sondern dann wünscht er sich genau die Überschrift für unser Leben, wo wir frei und dankbar sagen können, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Und mit dieser Freiheit und mit dieser Dankbarkeit kann ich mein Leben gestalten. Zum Schluss, das Ende des Briefes an die Thessalonicher bringt, glaube ich, das nochmal zum Ausdruck, indem er dort schreibt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn. Das wünsche ich euch. Amen.